Herzlich willkommen zum Podcast Work Spotlight der Universitätsmedizin Greifswald.
Dem Ort, an dem Wissen auf Unterhaltung trifft. Wir sind eure Gastgebenden, Markus
und Martin. Und wir freuen uns, euch heute auf eine Reise mitzunehmen, welche vollgepackt ist mit faszinierenden Erlebnissen.
Inspirierenden Gesprächen und fundierten ExpertInnenwissen. Alles in Kooperation mit Radio 98.1. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Work Spotlight. Heute einmal geht's direkt in den Kreißsaal und mit zwei wunderbaren Hebammen und einmal kurz zur Vorstellung des Bereiches. Wir hatten im letzten Jahr an der Universitätsmedizin Greifswald 750 Geburten circa und dort vor Ort arbeiten 18 Hebammen und 15 Studierende bei den Hebammenwissenschaften.
Und heute haben wir Gott sei Dank und sehr schön und freudig zur Begrüßung zwei von den liebevollen Kollegen des Kreißsaals hier. Einmal Julia Ratzwitz, 33 Jahre alt, Hebamme, muss man ja nochmal sagen. Ihre Motivation ist Oxytocin, da fragen wir nachher nochmal nach. Ihre Hobbys sind Rennradfahren, hat sie uns beantwortet mit drei Ausrufezeichen. Sie reist auch sehr gerne, hat noch keine Kinder und ist seit 10 Jahren bei uns in der Universitätsmedizin Greifswald Hebamme und seit 4 Jahren auch Leitung des Kreißsaals.
Unser zweiter Gast ist Ann-Sophie Strauß, ist 34 Jahre alt, auch Hebamme und jetzt seit kurzem, seit Anfang des Jahres auch die stellvertretende Leitung in dem Bereich. Ihre Arbeitsmotivation ist das Team an sich, Hobbys sind Sport, Backen, Brettspiele und Kinder hat sie genau 2 und sie ist insgesamt schon seit 13 Jahren an der UMG und seit 2011 ausgelernte Hebamme. Und ich weiß gar nicht, seit wie lang Praxanleiterin, aber das werden wir heute noch rausbekommen.
Ja, kannst mich gern fragen.
Herzlich willkommen, ihr beide.
Herzlich willkommen.
Vielen Danke für die Einladung. Ja. Wir freuen uns.
Da gibt es auch so lustigen Meme. Wir freuen uns.
Muss ich auch gerade denken, als ich es ausgesprochen hatte, dachte ich, okay, naja, egal.
Ist jetzt mit drin. Okay, zu der Vorstellung, Motivation Oxytocin. Sag uns jetzt mal, was meinst du damit?
Ich glaube, das war so meine erste Eingebung, als ich an die Motivation gedacht habe. Oxytocin ist einfach im Kreißsaal überall vorhanden. Also bei den Frauen, unter den Kolleginnen und auch, man muss auch sagen, wenn es auch einmal nicht so gut geht und man zur Arbeit geht, ist es irgendwie so eine Art Koregulation. Also dass man auch von den Frauen das Oxytocin sozusagen mitbekommt und das motiviert einen immer wieder zur Arbeit zu gehen. Hört sich komisch an, aber...
Na, jeder hat, glaube ich, so seine eigene Motivation, ne? Also ich kann kein Oxytocin produzieren, aber...
Na klar.
Aber bestimmt wenig. Was? Moment, Männer? Ich dachte, Männer, bin ich jetzt raus?
Natürlich.
Oxytocin ist das Kuschelhormon. Kuschelhormon.
Oh Gott. Genau. Schneid das bloß raus, sonst denken alle, ich bin bescheuert. Weil ich fange nochmal an. Ich kann ja auch Oxytocin produzieren. Genau. Also Sophie.
Ist dein Mehrwert für heute.
Ja, ist mein Mehrwert. Entschuldigung. Erzähl mal, seit wann bist du jetzt in der Praxisanleitung?
Ich habe 2020 meinen Abschluss gemacht, auch an der Universitätsmedizin Greifswald. Und seitdem ja, begleite ich unsere Studentinnen auch. Genau.
Und macht Spaß, anstrengend oder?
Doch, mir macht das immer viel Freude, mit denen so den Arbeitsalltag zu bestreiten, obwohl ich auch schon echt Unterschiede zu der Ausbildung feststellt. Also zu den Auszubildenden, die haben ja auch 2023 haben die ihren Abschluss gehabt. Die letzten?
Ja, 23.
Genau, und jetzt ja jetzt im März haben ja die Studierenden ihren Abschluss gehabt und sind die ersten ihrer Art. Die kleinen Babys sind jetzt ausgewachsen sozusagen. Und ja, man merkt einen Unterschied. Auch so meine Ausbildung damals. Es ist anders.
Wenn ich jetzt, nicht Hebamme, sondern das heißt ja dann Geburtshelfer für mich als Mann.
Nee, tatsächlich
Nein.
auch Hebamme.
Auch als Hebamme.
Alle sind Hebammen.
Alle sind Hebammen. Mhm. Wenn ich jetzt Hebamme werden möchte, was für Voraussetzungen bräuchte ich?
Also ich kann jetzt von Mecklenburg-Vorpommern sprechen, weil die Uni Rostock ist eine Universität. Das bedeutet, man braucht auf jeden Fall ein Abitur und einfach zur besseren Einschätzung des Berufs ist auch immer ein Praktikum wünschenswert. Und man muss auch sagen, man bevorzugt dann auch die Bewerberinnen, die ein Praktikum haben, weil sie das dann schon besser einordnen können. Ist es was für mich oder eher nicht, weil es sind doch ziemlich viele Bewerberinnen und Bewerber. Nicht viele, also nicht viele männliche Bewerber, aber gibt es auch. Und dann ist es einfach schön, wenn sie wissen, okay, das ist was für mich und steigen nicht nach einem halben Jahr wieder aus.
Ja, es ist auch immer so, also gar nicht bevorzugt von den einen, der ein Praktikum hat, sondern der kann einfach auch was erzählen.
Ja, klar.
Dann fehlt einfach so ein bisschen die Fantasie, was passiert da, und mit 2-3 YouTube-Videos ist es einfach auch nicht gemacht.
Ja, ja. Ne?
Nee, das entspricht ja selten der Wahrheit, was man so im Film und Fernsehen sieht, ne? Wie es wirklich ist.
Wie ist es denn? Nimm uns doch mal mit auf die Reise zu den im März jetzt abgeschlossenen ersten studierten Hebammen in MV. Wie waren denn die ersten 3 Jahre?
Ich würde sagen, auch herausfordernd, weil viele neue gesetzliche Regelungen auch für das Studium festgelegt wurden. Zum Beispiel haben die 25% aller Einsätze sozusagen müssen Praxisbegleitung sein. Also müssen die eine Praxisbegleitung erfahren. Und das ist eine enorme Mehrbelastung, sag ich mal. Deswegen hat Julia auch dafür gesorgt, dass viele von uns diese Ausbildung machen zur Praxisanleitung, damit wir das einfach gewährleisten können. Und die fordern sich das auch ein. Also die, ich weiß noch, bei uns war es so, wir waren eine Hilfe, viel auf Arbeit, waren so fast gleichberechtigt von der Arbeit her. Und die muss man mehr an die Hand nehmen und mehr führen. Ne? Also die brauchen viel mehr Unterstützung. Ich will damit nicht sagen, dass sie dümmer sind, aber sie fordern mehr Begleitung.
Anders, genau, also wenn ich das jetzt so von mir berichten kann, also als ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich eher mitgelaufen und habe ganz viel gelernt durch Sehen und Beobachten. Und da waren eher die Hebammen, die nicht so viel erklärt haben, sondern das hat man sich tatsächlich dann irgendwie selbst angeeignet. Genau. Und das war dann Voraussetzung in der Praxis, dass man das weiß. Und jetzt ist es eher so, dass die Studentinnen das fordern, dass wir das mehr erklären und ja eben durch die Praxisanleitung tatsächlich 1:1 erklären. Und ja, das ist, glaube ich, so ein entscheidender Unterschied gerade.
Ist das so ein Ding, also jetzt höre ich einmal so ein Generations-, also neue Menschen kommen auf den Arbeitsmarkt, das ist das eine, weil die vorher berufsschulische Ausbildung an Rostock hat ja wahrscheinlich ähnliche Lehrkörper und ähnliche Räumlichkeiten gehabt wie jetzt an der Universität Rostock. Was ändert sich denn?
Die haben jetzt auch
so konkret
modernere Gebäude tatsächlich, weil die jetzt mehr an der Uni sind als bei der Berufsschule.
Okay.
Und was hast du noch gefragt?
Na, was sich denn genau, also der Menschentypus vorher hat sich ja wahrscheinlich auch schon interessiert, er hatte ein Praktikum gemacht und jetzt auf einmal mit dem Change zum Studium kommt sozusagen mehr didaktische Arbeit, Anleitung, also vor Ort.
Richtig.
Und dann frage ich mich ja, warum? Weil die Lehrinhalte und das Erarbeiten sollten ja ähnlich sein.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Tja, warum ist das so?
Gut, wenn das eine Take-Home-Message ist, dann ist das auch so.
Ich glaube, das hat auch vielleicht damit was zu tun, dass sich einfach alles so ein bisschen verändert hat. Das Studium und Ausbildung kann man ja nicht ganz vergleichen, da ja, so wie du schon gesagt hast, die Unterrichtseinhalte einfach komplexer sind. Ne? Die Komplexität hat ja natürlich wesentlich zugenommen und somit, denke ich mal, es ist deswegen jetzt auch dieses Studium geworden, um einfach das zu akademisieren am Ende.
Also es gibt auch wirklich sehr viele positive Dinge jetzt zum Studium.
Ja, total.
Dass es tatsächlich auch Bewerberinnen sind, die auch wissenschaftlich arbeiten möchten. Also dass es ja auch nachher eine Möglichkeit wäre, nicht nur im Kreißsaal zu arbeiten oder freiberuflich zu arbeiten, sondern in der Lehre oder in der Wissenschaft zu bleiben. Und manche kommen tatsächlich dann auch so mit der Einstellung, sie werden oder möchten das natürlich auch lernen, den Beruf möchten sie, dieses Handwerk möchten sie lernen, aber interessieren sich auch für die Wissenschaft und gehen da auch noch tiefer. Na, also vielleicht war die Ausbildung so ein bisschen oberflächlicher, wenn man das jetzt so vergleicht, und das Studium geht einfach tiefer.
Ist es damals euer Traum gewesen, Hebamme zu werden?
Also tatsächlich bei mir überhaupt nicht. Ich kenne einige aus meinem Jahrgang, die schon seit Kindergarten eigentlich wussten, ich werde Hebamme und nichts anderes. Ich wusste bis zum Abitur in keinster Weise, was ich werden wollte. Und wir hatten dann witzigerweise so eine Studienberaterin da, die halt so Berufe vorstellt und Studiengänge vorstellt. Und sie meinte, ja, wofür interessieren Sie sich denn so? Und dann habe ich das erzählt, dann meinte sie, ach, Hebamme wäre doch eigentlich was für sie, ne? Und ich so, boah, ne. Und ich weiß nicht, wieso. Ich habe mir einfach immer vorgestellt, die trinken den ganzen Tag Kaffee. Keine Ahnung, was da los war. Hab dann aber, also sie, ich sag mal so, sie hat diesen Samen gepflanzt und der wuchs dann so ein bisschen. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einer freiberuflichen Hebamme. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, jo, das möchte ich unbedingt weiter vertiefen. Ich möchte die Ausbildung machen. Und Greifswald hat mich zuerst abgelehnt. Das will ich nur mal kurz sagen.
Mich Frechheit.
Dich auch. Frechheit. Ja. Aber jetzt bin ich hier und ich habe es auch geschafft.
Ja. Also bei mir war es ganz ähnlich. Es war auf gar keinen Fall irgendwie...
Nimmt sich den Sprachball ohne dass sie es darf, ne?
Leg los.
Das ist so als Leitung. Darf ich trotzdem?
Ja, leg los, auf jeden Fall. Lass uns erzählen.
Reichweite.
Also bei mir war es tatsächlich ganz ähnlich. Ich wusste gar nicht, dass es bei dir so war. Ich wusste auch nicht, was ich nach dem Abitur machen soll und bin erstmal für ein Jahr nach Neuseeland gegangen und wusste schon immer, ja, Medizin in die Richtung könnte es irgendwie werden. Pflege, Medizinstudium auch, irgendwas dazwischen vielleicht. Und als ich dann in Neuseeland unterwegs war, habe ich in einem Hostel eine Hebamme kennengelernt, die in der Nähe von Hannover gearbeitet hat. Und die hat mir einen Abend alles über ihren Beruf erzählt und dachte ich, toll, also ich werde Hebamme. Und ja, habe aus Neuseeland meine Bewerbung geschrieben und Greifswald hat mich abgelehnt. Ich habe meine Ausbildung dann in Stralsund gemacht und bin dann nach der Ausbildung nach Greifswald gekommen.
Spannend, auf jeden Fall total spannend. Also ich wusste gar nicht, dass sie, vielleicht ist sie auch nicht angekommen. Vielleicht hat Greifswald dich abgelehnt, weil der Brief nicht angekommen ist aus Neuseeland.
Der Weg war zu weit.
Ja.
Ich glaube, das war damals auch schon online. Also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber
na gut, schlechte Internetverbindung. Wieso arbeitet ihr jetzt gerade hier in der Universitätsmedizin Greifswald und nicht in Stralsund oder in Demmin oder in Neubrandenburg?
Oder freiberuflich?
Oder vielleicht sogar freiberuflich, genau.
Ich habe ja meine Ausbildung auch hier gemacht in Greifswald, noch in diesem wunderschönen Gebäude, was neben uns zu sehen ist, in der Wollweberstraße. Und habe gleich gemerkt, dass ich mich hier so wohl fühle in diesem Team. Ich meine, das hat sich jetzt noch gewandelt, ne? Aber auch, dass ich die Art und Weise, wie hier Geburtshilfe praktiziert wird, mehr als unterstütze. Also ich nenne es mal diese Philosophie, die auch Julia mit ins Team trägt, sehe ich genauso wie sie. Also da schwimmen wir komplett auf einer Wellenlänge und mir macht es einfach Spaß, das hier umsetzen zu können. Und ich fühle mich einfach so wohl, dass ich hier geblieben bin. Ich hatte auch eine Zeit lang ein Jahr noch nebenbei freiberuflich gearbeitet, aber als ich dann mit meinem zweiten schwanger war, dann aufgehört und nicht wieder angefangen und das ist auch gerade okay für mich.
Darf ich? Also ich bin hier in Greifswald, weil mir erstens die Stadt und die Stadtgröße und auch der Kreißsaal, so wie er ist und mit dem wunderbaren Team, was ich leiten darf, mir einfach so sehr gefällt, dass ich nirgendwo anders gerade hin möchte. Also ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. Und ja, die Philosophie teilen wir, dass wir zwar ein Level-1-Haus sind, das heißt, wir betreuen alle Schwangerschaftswochen und mit allen möglichen Erkrankungen, die die Schwangere oder auch das Kind haben kann. Und wir bieten einfach ein großes Spektrum an. Obwohl wir ein Level-1-Haus sind mit 750 Geburten, ist es halt doch relativ klein. Ja, so verhältnismäßig ist es relativ klein, wenn man jetzt einfach andere große Kliniken sich anschaut oder Level-1-Häuser sich anschaut. Und dadurch können wir aber viel bieten. Ähnlich wie in Demmin, was sich ja irgendwie so klein und kuschelig und irgendwie ein kleines Krankenhaus mit familiären Arbeitsverhältnissen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber dass es irgendwie doch ein relativ kleines Team ist und eine sehr familienorientierte Geburtshilfe, denke ich auch. Ich kann ja nur aus Erfahrungen anderer sprechen und das bieten wir aber genauso. Und genauso bieten wir eben das Maximale. Ne? Also das ist schon, deswegen bin ich hier.
Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit den Gynäkologen interprofessionell?
Bei uns an der Klinik direkt?
Ja.
Also ich muss noch kurz bei Julia ergänzen, dass ich das ganz toll finde, dass wir sehr, man nennt es jetzt frauenzentrierte Geburtshilfe machen. Also dass die Frau ihre Selbstbestimmung ausleben kann und natürlich vollkommen mit Respekt behandelt wird und wir auf alle Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Und das spiegelt sich auch auf unsere Ärzte wider, die uns sehr viel freie Hand lassen. Also die vertrauen uns blind und unsere Expertise und sind eher so, okay, was würdet ihr jetzt machen? Und hören dann eher, weil wir ja viel mehr im Kontakt mit den Frauen stehen, als wenn die nur ihren Ultraschall da 10 Minuten machen und wir die halt stundenlang unter ihrer Geburt begleiten. Und deshalb ist es, ich muss auch sagen, seitdem Julia Leitung ist, ist die Hierarchie auch abgeflachter. Das merkt man schon und ich finde das äußerst angenehm, so in der Arbeitsatmosphäre, wenn das nicht so ja, hierarchisch ist. Und ja, also die Zusammenarbeit mit den Gynäkologen ist gut.
Punkt. Jetzt habt ihr ja was von Level 1. Ich denke mal, es geht dann weiter mit Level 2, 3, 4. Sagt einfach Stopp. 5, 6, 7.
Stopp. Nein, okay. Es gibt weniger.
Ja, weniger, okay. Weniger, könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen? Also ich bin da leider raus mit den Level. Also Level 1 wusste ich auch, ja. Martin bestimmt auch. Er lacht und jetzt.
Also tatsächlich, es kommt auf die Schwangerschaftswoche drauf an. Ich kann dir jetzt nicht akkurat sagen. Ich möchte da jetzt auch nicht sagen, Demin ist Level 3, weil es nur ab der 37. Schwangerschaftswoche betreut werden kann. Das möchte ich, also das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es hängt eben davon ab, sind Kinderärzte mit im Haus, sind die Fachärzte, also die Gynäkologen, ist der erste und der zweite Dienst mit im Haus und ja, Abhängigkeit von der Schwangerschaftswoche.
Genau. Also, auch Erkrankung der Mutter, würde ich auch fast sagen.
Und des Kindes.
Und des Kindes, ja.
Also, ich habe ja meine Tochter auch bei euch, also nicht ich, sondern eigentlich sagt man immer wir.
Du hast geholfen.
Wir haben geholfen, ja. Also ich habe geholfen und wir waren da. So, jetzt habe ich's. Jetzt erklärt aber so mal für die Außenwelt, wie läuft denn das eigentlich ab? Wenn meine Frau jetzt noch schwanger wäre, wo müsste ich mich da melden?
Na, direkt bei uns im Kreissaal. Und am besten nicht erst, wenn es losgeht mit Wehenblasensprung oder sonstigen, sondern wir empfehlen eigentlich unseren, potenziellen Frauen, dass sie ungefähr in der 30. Woche sich mal vorstellen bei uns. Das können wir telefonisch machen oder auch vor Ort, dann machen wir einfach schon die Krankenakte fertig, bieten auch Kreißsaalbesichtigung an und dann haben wir einfach schon die Akte da, weil das ist einfach nervig, das zu machen, wenn man da gerade veratmen muss. Und auch im Zuge dieses Aufnahmegesprächs kann man auch schon Fragen stellen oder Wünsche äußern, wenn man zum Beispiel eine Wassergeburt wünscht oder die Nabelschnur auspulsieren lassen möchte, obwohl ich sagen muss, dass wir das prinzipiell eigentlich schon machen, wenn nichts dagegen spricht.
Genau, wir freuen uns immer, wenn die Frauen sich wirklich schon rechtzeitig melden, sodass wir die Frauen oder Familien schon kennenlernen. Und ich glaube, die Geburt ist sowieso irgendwie was man sich nicht so richtig vorstellen kann. Und dann hat man wenigstens schon mal das abgehakt, also den Geburtsort, dass man da schon mal weiß, okay, der Raum sieht vielleicht so und so aus, wo ich mein Kind bekomme, oder der Weg vom Parkplatz in den Kreißsaal ist so und so lang. Also das ist schon für manche Frauen irgendwie so ein Punkt, was sie beruhigt.
Ich würde in dem Zuge noch kurz Eigenwerbung machen. Und zwar hat auch der Kreißsaal Greifswald einen Instagram-Account, wo man mich viel vor der Kamera sieht und auch Julia mal, wo man auch schon viel sehen kann, wie es bei uns aussieht und wie so das Arbeitsleben einer Hebamme ist. Und ich versuche auch immer viele Sachen zu erklären, die einen vielleicht so umtreiben, damit auch schon mal Ängste vielleicht genommen werden und man schon so ein Gefühl für unser Team und unseren Kreißsaal bekommt, ja.
Wenn ihr das macht, legt mal so einen Fokus darauf, wie der Vater, der da mit reinkommt. Weil ich glaube, der hat von Nabelschnur auspulsieren noch gar nicht gehört. Und der stellt sich vielleicht wahrscheinlich vor, okay, Lappen auf dem Kopf, Hand festhalten, okay, es wird manchmal laut, Wassergeburt. Was sollten Männer, Väter nicht machen? Und was sollen sie unbedingt machen? Einfach mal so, ist wahrscheinlich auch individuell, je nach Frau, kann ich mir vorstellen.
Also das, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr richtig, oder Julia, was sagst du?
Auf jeden Fall. Also tatsächlich können die Väter nicht viel machen, in Anführungszeichen, weil das Beste ist, einfach da zu sein, also und einfach mal zwischendurch den Wasserbecher zu reichen, vielleicht mal dran zu erinnern, ob sie nochmal zur Toilette möchte. Also ja, auch einfach uns vertrauen, weil manchmal ist es so, dass die Frauen doch sich ganz anders verhalten, also laut werden oder gar nicht mehr sprechen oder einfach sagen, der Mann soll irgendwie weggehen und wir sagen, dass es dann ganz normal ist und manche Männer können das schlecht aushalten und uns dann angreifen. Also so, jetzt helf doch mal meiner Frau. Und wir sagen dann immer, das ist alles ganz normal. Und also das ist, so zu dem Thema, was dürfen die Männer nicht? Also gibt es gar kein klares, das dürfen sie nicht, sondern eher so die Empfehlung, Vertrauen in uns haben. Also wir übersehen nichts, und sagen eben, dass es normal ist, weil es eben normal ist.
Also ich habe jetzt rausgehört, dass es auch ein Zeitfenster gibt, wo ich mit meinem Handy in der Ecke sitzen kann, wo ich mich sowieso keiner brauche.
Das darfst du gerne.
Kannst du machen, erleben wir auch zu Genüge.
Ehrlich, ja?
Ja.
Okay, das war mir jetzt gar nicht eingefallen, alles klar.
Ich glaube, das ist auch häufig, wenn der Mann sich so doll so rausnimmt und an seinem Handy rumtüdelt, dass er einfach eigentlich gerade gar nicht da sein möchte.
Ja, oder einfach so ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Genau. Das sehen wir gar nicht so negativ, sondern
nein,
dann braucht er irgendwie gerade die Zeit irgendwie am Handy und dann ist er eine halbe Stunde später wieder da und unterstützt die Frau wieder total gut. Also die Begleitpersonen brauchen auch mal ihre Pause.
Es ist für die Männer einfach so herausfordernd, weil sie ihre Frau ja noch nie, also bestenfalls, noch nie in so einer Ausnahmesituation gesehen haben und vor allem mit solchen Schmerzen. Und da fallen dann auch manchmal Sätze, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt nach Hause, holt es raus. Und dann ist der Mann vielleicht auch total hilflos in der Situation und denkt, Gott, ich muss doch jetzt was machen, warum tut da niemand was? Und die Hebamme sitzt daneben, oh, alles gut, ne, Kind kommt wohl bald, alles supi. Und er denkt, was ist denn mit denen los? Warum machen die nichts? Und deshalb sage ich auch immer bei den Elternabenden, wenn die Hebamme entspannt ist, könnt ihr auch entspannt sein.
Das ist super wichtig.
Ja, und was sie nicht machen dürfen, bitte nicht fragen, wie lange es noch dauert.
Das stimmt. Das ist ein No-Go. Die bekommen sowieso keine Antwort darauf. Also
immer so.
Was war denn bisher eure längste Geburt?
Na,
auch das reden wir nicht.
Also meine Antwort ist darauf, ich arbeite 8 Stunden und so lange.
Lange, wie es dauert. Oh. Damals, ne?
Gute Antwort.
Und als du noch Beleghebamme warst, was war da deine längste Geburt?
Ich hatte nur Schwangerschaftsvorsorge und Wochenbett gemacht.
Ach,
ich hatte keine.
Man kriegt auch keine Antwort.
Nee. Clever.
Das ist eine schwierige Frage, weil wir fühlen ja kein Guinness-Buch der Rekorde. Und ab wann fängt eine Geburt an? Das wird ja auch ganz individuell wahrgenommen. Ne? Die Frau sagt, beim ersten Zuppeleinchen und dann hat sie 48 Stunden Wehen gehabt. Sehen wir Hebammen jetzt nicht so. Laut Lehrbuch, ab 4 Zentimeter ist sie unter der Geburt.
Ab wann muss denn die schwangere Frau ins Krankenhaus?
4 Zentimeter?
Ab 4 Zentimeter.
Okay. Ja.
Wie findet man das denn heraus, dass der Muttermund 4 Zentimeter
hat? Das musst du denn untersuchen?
Mit dem Lineal. Schatz, ich glaube, es geht los. Ich hole mein Maßband.
Also die Antwort ist da auch sehr individuell.
Ja, genau.
Es ist ein sehr subjektives Empfinden. Manche Frauen bleiben lange zu Hause, weil sie sich dort sehr wohlfühlen und die Wehen dort gut aushalten und veratmen können. Manche Frauen fühlen sich aber einfach sicherer, wenn sie schon mal in der Umgebung sind, wo dann nachher auch das Kind geboren wird. Also kann eben auch mal sein, dass es 2 Tage vor der eigentlichen Geburt ist, dass die Frau in den Kreislauf kommt und sagt, ich habe das Gefühl und es ist irgendwie schon ein Wehenbeginn und mein Weg ist vielleicht auch ein bisschen weiter, dann sagen wir auf gar keinen Fall, muss trotzdem nach Hause fahren, also sind noch keine 4 Zentimeter, sondern dann darf sie genauso bei uns bleiben und dann wird es eben zusammen abgewartet. Ich kann auch was fragen.
Oh, gerne. Nein. Ihr hattet uns ja schon angekündigt, dass ihr uns auch was fragen wollt.
Ich habe nur eine Frage tatsächlich. An was für eine Person denkt ihr, wenn ihr Hebamme hört? Oder welche Assoziation habt ihr mit Hebammen, mit
also,
Kreißsaal?
Eine sehr, sehr gute Freundin von meiner Familie. Grüße gehen raus an Mandy. Die wohnt in Nähe Bremen, die ist auch Hebamme. Und damals als kleine Junge hat sie, als sie uns dann alle so getroffen haben, immer drüber erzählt und ich hatte gar keine Vorstellung von dem, was eigentlich da passiert. Jetzt, ein paar Jahre später, nach mehreren Ausbildungen, habe ich immer noch keine Ahnung. Nein, doch, jetzt weiß ich schon ein bisschen was. Aber wie ich mir das vorstelle, wie ich eine Hebamme vorstelle, ist auch genauso subjektiv. Also ich kann das schwierig sagen. Eigentlich denke ich, dass ihr immer total viel im Stress seid. In meinem damaligen Praktika auf der Gynäkologie gesehen, was die Hebammen da für einen Hammerjob machen, das würde ich sagen. Vom CTG-Schreiben bis zur Aufnahme, bis dann zur Geburt, dann plötzlich kommt noch eine Geburt und dann ist man mit der ersten Geburt fertig, dann plötzlich geht's weiter und dann irgendwie nach 8,5 Stunden sagt man dann ja, ich bleib noch mal eine halbe Stunde, weil ich muss das alles noch dokumentieren. Und dann gibt es auch wieder Tage, da hat man gar nichts. Da sitzt man und wartet und guckt und guckt und guckt. Ja, also so stelle ich mir das vor, tatsächlich.
Bei unserem Beruf kannst du halt überhaupt nicht planen. Ne? Wenn wir zur Arbeit kommen, wissen wir nie, was erwartet uns heute. Sind alle Räume voll und auch noch der Warteraum? Oder wie du sagst, Werden wir mal Staubwischen gehen, ne?
Ja, genau. Aber anders, ich arbeite ja sonst in der Notaufnahme, anders geht es mir auch nicht.
Ja, das stimmt.
Ne? Also ich komme ja auch genauso mit dem Blick zur Arbeit. Was passiert heute? Mhm. Auf was muss ich mich einstellen? Auf was muss ich mich vielleicht sogar vorbereiten?
Aber na, wenn du spätestens hast, weißt du es voll.
Wenn ich spätestens habe, dann weiß ich alles klar.
Aber das ist ja auch das Spannende an unserem Beruf. Also ich glaube, deswegen macht man das auch. Also dass man immer wieder, jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders und verläuft anders. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel Familien das zweite oder dritte Mal begleitet, kann auch die Geburt wieder ganz anders sein. Also es ist, man kann sich nie darauf verlassen, dass es schon so wird wie irgendwie beim letzten Mal. Aber das ist eben auch, warum ich Hebamme bin.
Eine Sache will ich noch, dann kannst du. Ich erinnere mich da dann gerne an die Geburt von uns zurück. Ich hatte nämlich vorhin, als ich noch ganz kurz zu Hause war, deswegen bin ich ein bisschen später gekommen, hatte meine Freundin doch gesagt, oh Gott, du musst unbedingt aber sagen, das war eine richtig schöne Geburt. Oh. Also es war wirklich super und ich sage einfach den Namen, Laura hat uns damals geholfen, Laura und Katharina und es war mega. Ich war auch wirklich viel da und habe viel Händchen gehalten und habe versucht, so, das hat mir gerade schon das Thema, was macht man als Mann? Händchen halten und da und.
Mit der anderen Hand am Handy, ne?
Nee, tatsächlich hatte ich, waren relativ lange wach, da hatte ich keine Lust mehr auf Handy. Mein Freund hatte immer sehr viel Schmerzen und hat dann hier und da was bekommen und die Hebamme Laura hatte dann auch immer gesagt, ist normal und man ist dann irgendwann überfordert. Aber letztlich war alles super, wir haben uns wirklich super betreut gefühlt, es war wirklich schön. Das Einzige war, wir wollten eigentlich eine Wassergeburt haben. Die Badewanne da war defekt.
Nein.
Ja.
Wann war das denn?
Na, im Juni.
Im Juni.
Im Juni,
ja. Ja.
Okay.
Aber sonst war es super. Wirklich.
Großes Sorry.
Auch gar kein Problem. Wir haben es ja trotzdem geschafft und sie ist jetzt größer geworden schon.
Ich greife nochmal deine Frage auf. Unabhängig, dass ich jetzt den Instagram-Kanal mir auch schon ab und zu mal angeguckt habe, habe ich immer so im, gar nicht irgendwie jemand, der Natur und Kräuter so sozusagen Heilkunde da irgendwie nahe ist, sondern irgendwie immer eine starke, aufgestellte Frau, weil ich das aus der Berufspolitik immer so wahrnehme, dass ihr alle auch Berufspolitikerin seid und im Vergleich sozusagen zu unserem Herkunftsberuf Pflege seid ihr eigentlich alle aufgestellt und wisst, was ihr wollt. Und das denke ich eigentlich immer. Und ich glaube, als wir zur Entbindung kamen, habe ich so geguckt, ihr habt so eine Tafel da. Und da habe ich so, oh, mal gucken, die ist fröhlich, die guckt ein bisschen steiner, mal gucken, wer jetzt hier kommt und naja. Sowas eher. Aber auch was, wolltest du was auf was Spezielles hinaus, Julia, mit der Frage? Nee.
Nö.
Auf die Gegenfrage war ich jetzt nicht gefragt. Wie stellst du dir denn deine neuen Mitarbeiterinnen vor?
Genauso wie du gerade beschrieben hast.
So einfach.
Nee, also das sind schon starke Frauen. Ich glaube, das kommt dadurch, dass wir einfach so selbstständig auch arbeiten und auch so sein müssen. Also ich glaube, eine unsichere Hebamme gibt einer Frau auch ein unsicheres Gefühl und man kann dieses Gefühl, also das darf man auf gar keinen Fall vermitteln. Und man muss auch sehr viel wissen, um wenig zu tun. Na, also das hört sich jetzt komisch an, aber man muss tatsächlich.
Ich schreibe nicht, dass du noch, ne, noch ausbaufähiger bist.
Ich glaube, das ist so ein Satz, was man in der Ausbildung relativ häufig gesagt bekommen hat. Also das wichtigste Instrument einer Hebamme oder einem Gynäkologen ist der Hocker. Also nicht im Sinne von Geburtshocker, sondern dass man abwarten kann, dass man nicht zu früh eingreift und dass man sich auch jetzt nicht von der Frau leiten lässt. Zum Beispiel, wenn sie sagt, ich will jetzt den Kaiserschnitt. Manchmal ist es einfach so eine Reaktion, weil das wahnsinnig anstrengend ist für eine Frau und eine Geburt ist auch wahnsinnig anstrengend und ich finde, das sollte auch gesagt werden, auch wenn es Podcasts oder Bücher oder Kurse gibt, so schmerzfreier Geburt,
ist schwierig. Es ist wirklich harte Geburtsarbeit, das muss man schon sagen. Es ist nichts, ich gebe jetzt meinen Bauch ab und die anderen machen mal so passiv, sondern die Frau muss das ultra aktiv machen. Es ist allein, sie muss das machen. Wir können nur unterstützen, der Mann kann nur motivieren. Wir können Ratschläge geben und Tipps geben und vielleicht mit den Schmerzen helfen. Aber sie letzten Endes muss das ganz alleine machen. Und das, was Julia sagt, ist total richtig. Die Hauptaufgabe bei uns im Kreißsaal ist eigentlich da zu sein, das mit auszuhalten, Zuversicht auszustrahlen und zu sagen, es ist alles normal, so wie es ist. Du schaffst das.
Genau. Seid ihr jetzt beide schon mindestens 10 Jahre dabei?
Ja.
Wie hat sich das denn verändert? Weil ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass bei unserer Anspruchshaltung in der Gesellschaft das jetzt komplett sich da nicht auch zeigt.
Guter Punkt, Martin. Ja, guter Punkt.
Es hat sich auf jeden Fall verändert. Insofern, ich finde es sehr gut, dass die Frauen sich zunehmend mit der Geburt beschäftigen und auch gewisse Vorstellungen haben. Ich hatte gerade schon zum Beispiel eben die schmerzfreie Geburt angesprochen. Es gibt aber auch die friedliche Geburt oder Hypnobirthing. Das sind alles Methoden letztendlich, um zu visualisieren. Also, dass die Frau weiß, was auf sie zukommt, insofern, dass es eben körperlich anstrengend wird. Und also dieser Gedanke, ich beschäftige mich damit und ich schaffe das, und das finde ich super gut. Was für uns schwierig ist, wenn komplette Geburtspläne geschrieben werden. Und also manche, durchaus sind das Dinge wie eben das Auspulsieren der Nabelschnur. Also das bedeutet, wenn das Kind geboren wird, wird nicht sofort die Nabelschnur durchtrennt, sondern es wird erstmal gewartet, bis sie eben nicht mehr pulsiert. Und das bedeutet Auspulsieren der Nabelschnur. Das machen wir generell. Wenn sowas auf dem Plan steht, gar kein Problem. Aber wenn sie sagt, ich möchte auf gar keinen Fall das und das, ich möchte auf gar keinen Fall das und das, das nimmt uns auch so ein bisschen Möglichkeit in unserer Arbeit. Und ich denke mir, also, dass die Frauen irgendwie kein Vertrauen haben in uns, ne? Dass wir als Fachkraft, als Person, die durchaus schon mal eine Geburt gesehen haben, sich irgendwie nicht so auf uns verlassen oder einlassen können, wenn sie eben so akkurate Pläne schreiben. Und Entschuldigung, du kannst gleich sagen.
Ja, alles gut.
Und also finde ich total schön, dass deine Freundin eben sagt, es ist eine schöne Geburt, obwohl es eben keine Wanngeburt oder keine Wassergeburt war. Aber sie hat ja trotzdem ein schönes Geburtserlebnis. Manche Frauen wünschen sich unbedingt eine Wassergeburt, dann hatten sie keine und sind total enttäuscht. Und das meine ich mit Einhalten vom Geburtsplan. Und dann ist eben die Enttäuschung da, wenn es nicht so erfüllt wird.
Ich glaube, das Ziel ist einfach das, was da am Ende rauskommt. Es muss gesund sein, fit sein und alles ist gut, oder? Ob jetzt in der Badewanne.
Ja, ich glaube, die Frauen müssen sich aber auch gesehen fühlen. Mhm. Also, dass du nicht übergriffig wirst. Also wegen dieses Geburtsplans, das macht jetzt nicht jeder. Ne? Das kommt jetzt vielleicht so rüber. Ich finde es super, wenn die Frauen sich damit beschäftigt und beschäftigen
also,
und wissen, dass das kein Spaziergang ist. Das ist super. Ne? Aber ich sage den Frauen noch immer, lasst euer Gehirn draußen vor der Tür. Das hat im Kreißsaal absolut nichts zu suchen, weil du musst dich einfach drauf einlassen, es einfach geschehen lassen. Und wenn sie dann denkt, aber ich wollte doch laufen und ich wollte doch an das Tuch und ich wollte doch in die Wanne und es geht aber nicht, aus Gründen. Wir denken uns das ja nicht aus. Dann kann es halt sein, dass sie so verkopft ist und dann kommen, das ist schwierig. Also verkopft sein ist wirklich schwierig, weil die Hauptarbeit muss der Körper einfach machen.
Schwangere sind eigentlich generell schon ziemlich intuitiv, aber es gibt eben auch Frauen, die so ein bisschen dagegen arbeiten.
Ich glaube einfach auch aus, um sich selbst vielleicht auch stark zu machen, was, um nochmal eure Frage aufzugreifen, wie hat sich das verändert? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Geburt sehr romantisiert wird mit Duftkerzchen hier und Entspannungsmusik da und wir sitzen im Pool zu Hause, aber das kann natürlich auch so funktionieren, aber das ist nicht die Hauptgeburt, sag ich mal. Ne? Also das mag sein, aber man sollte schon noch erkennen, dass das auch mal stundenlang dauern kann und dass das auch normal ist und dass man echt an die Verzweiflung manchmal getrieben wird.
Du hattest gerade gesagt, so das Hauptsache ist, das Endprodukt ist positiv. Würde ich jetzt auch nicht so unbedingt unterstreichen, weil, also ich hatte letztens eine Situation, eine Frau kommt in den Kreißsaal, bekommt das zweite Kind, erste oder die Geburten an sich liefen ziemlich ähnlich ab. Der eine Unterschied war, bei der zweiten Geburt durfte die Frau irgendwie in den Vierfüßler gehen, obwohl da das CTG so ein bisschen wackelig war, also es war so ein bisschen auffällig und die Hebamme hat gesagt, okay, wir machen das, wir können das einmal ausprobieren, wenn wir aber sehen, dem Baby gefällt das aber nicht so gut, dann müssen wir nochmal eine andere Position suchen. Und alleine dieser Unterschied, die Frau wurde gesehen, die Frau durfte das ausprobieren, hat sie diese Geburt als viel positiver in Erinnerung als die erste, obwohl das letztendlich so an sich, sagt sie, waren die Geburten sehr ähnlich.
Der Einfall ist mir deswegen gekommen, weil du gesagt hast, da musst du selbst was machen. Und das nimmt ja aus meiner Wahrnehmung immer ein wenig ab. Und auf einmal kommt man dann so, da kommt ein ganzes Team. So, jetzt, ja, ne, jetzt seid ihr dran. Ne? Ja. Und dann so, na.
Wir machen hier gar nichts.
Und wir unterstützen dich und dann kommt die Hitliste raus. Aber das dürft ihr nicht machen. Ne, ist ja so ein Klassiker. Ja. Auf einmal bist du handlungsunfähig, sind beide handlungsunfähig. Na dann viel Spaß. Aber dann kommt hoffentlich der evolutionäre Grundgedanke, das muss irgendwie jetzt heute zu Ende gehen.
Es musste ja noch keiner drinne bleiben, Gott sei Dank.
Genau. Es gibt da auch so blöde Sprüche immer, ne?
Es gibt ganz dumme Sprüche. Von denen distanzieren wir uns jetzt.
Aus eurem Berufsalltag habt ihr da vielleicht auch irgendeine Geschichte, die jetzt vielleicht nicht so perfekt lief hinsichtlich der Geburt?
Möchtest du anfangen?
Welche Geschichte ich gerne erzählen würde, da hatte ich auch mit Julia Dienst. Wir hatten gerade eine Frau verlegt und dann ein paar Minuten später kam der Mann zurück, so, du, ich glaube, da unten, der kriegt gerade eine ihr Kind. Ich glaube, ihr müsst da mal gucken gehen. Und wir gucken uns an, was? Dann haben wir sozusagen weiße Tücher, heißes Wasser geschnappt und sind dann da runtergerannt. Und dann ist tatsächlich beim Eingang Richtung Kreißsaal das Kind in die Arme des Vaters geboren. Oh. Der hat das dann begleitet. Wir haben dann nur noch Frau, Baby und den wirklich sehr tapferen Mann geschnappt und haben die nach oben gebracht. Aber wie der andere Mann meint, ja, ich glaube, da krieg gerade eine. Danke für die Info und tschüss.
Ihr habt es ja ernst genommen.
Ja, war kein Fake.
Offensichtlich weit über 4 Zentimeter. Und hatte sie sich einmal an der 30. Woche vorher gemeldet?
Oder? Ja, ich glaube, okay, sie war
alles
bekannt
schon. Wenigstens etwas, alles klar.
Und dann hatten wir doch noch einmal eine Frau, wo wir dachten, oh Mann, willst du erzählen?
Oder ist auch eine Überleitung. Ja. Also wenn man es einfach mal so blind versteht, ja, mal.
Dann haben wir nur gewonnen. Weißt du noch, Martin, willst du erzählen? Ja.
Nein, lieber
Julia und ich sind eins. Wir verstehen uns blind.
Also du meintest wahrscheinlich so Situationen, die nicht so
glimpflich sind, die nicht so schön.
Nicht so schön.
Ihr könnt natürlich auch beides erzählen. Vielleicht erst die traurige Geschichte und dann vielleicht eine ganz schöne Geschichte.
Ja, genau. Also man muss dazu erstmal sagen, die positiven Geschichten überwiegen ja auf jeden Fall, aber die dramatischen Geschichten, das sind die, die mehr bleiben durchaus. Und ja, das war auch eine Frau, die hat ihr zweites,
ich glaube, das
Kind
zweite,
erwartet, ja. War noch nicht ganz am Geburtstermin und kam in Begleitung des Mannes in den Kreißsaal und fühlte sich nicht gut. Und ja, wir haben das CTG geschrieben und waren sehr überrascht darüber, weil das sah überhaupt nicht gut aus. Und dann haben wir einen Blutdruck gemessen und haben auch gesehen, der ist viel zu hoch. Und dann wurde innerhalb von ein paar Minuten eigentlich...
Ja, maximal 10 Minuten. Wir haben uns nur angeguckt.
Ja, die Ärztin kam noch einmal, hat nochmal einen Ultraschall gemacht. Und es wurde sofort der Notkaiserschnitt gemacht. Und letztendlich stellte sich heraus, die Frau hatte das schon länger im Gefühl, hat sich einfach nicht getraut, in den Kreißsaal zu gehen, weil sie selber... nicht getraut in dem Sinne, dass sie es nicht wahrhaben wollte, dass das Kind jetzt schon geboren wird, obwohl es noch nicht der errechnete Geburtstermin war und laut Definition noch ein Frühchen. Und sie wollte das einfach nicht und blieb dann halt mit extrem hohen Blutdrücken zu Hause und kam wirklich kurz vor knapp. Also kurz vor knapp, das heißt, wäre sie vielleicht noch eine Stunde länger zu Hause geblieben, hätte das Kind vielleicht tatsächlich nicht überlebt.
Mhm. Es ist aber alles gut gegangen.
Es ist alles gut gegangen.
Ja, wir hatten das ein bisschen mit beobachtet. Mhm. Eine Geschichte auch, das ist wirklich etwas, was mich auch als Hebamme beschäftigt, sind diese verdrängten Schwangerschaften. Also wirklich Frauen, die, ich weiß nicht, ob sie es wirklich nicht wissen, ich war noch nie in dieser Situation, aber da, das ist gar nicht lange her, hatte sich auch eine Frau in der Notaufnahme vorgestellt mit Bauchschmerzen. Das, weiß nicht, solche Stories kennst du ja bestimmt auch, ne?
Also tatsächlich kenne ich es nur Story, weil dann wurde eine Sonographie gemacht und plötzlich hieß es,
freie Flüssigkeit im Bauch.
Ja, es ist keine freie Flüssigkeit.
10 Zentimeter Tumor.
Nee, es war tatsächlich ein Baby im Tumor. ein Baby im Bauch, Entschuldigung. Gott, ein Baby im Tumor. Entschuldigung. Ganz dünne Seite.
War das heute schon Frühdienst?
Ja.
Auf jeden Fall war es dann in der Sonographie natürlich eine Schwangere. Ein kleines Baby wurde entdeckt und die Bauchschmerzen waren dann nicht Bauchschmerzen, sondern einfach Wehen.
Kein akutes Atom.
Nein.
Genau, und sie wurde dann auch zu uns hochgebracht und ich glaube, sie stand völlig unter Schock. Und dann habe ich Herztöne gehört, war alles super und ich sage, ja, ich glaube, wir werden jetzt ein Kind kriegen. Herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger. Und sie war wirklich vollkommen fertig, hat dann aber sehr, sehr schnell geboren. Und sie tat mir wirklich sehr leid, weil sie war sehr überrumpelt. Sie wollte das Baby auch behalten. Aber das sind so Geschichten, da denke ich so, wie kann das passieren?
Wie ist denn das bei euch jetzt, vielleicht auch, wenn wir gerade das Thema haben, anonyme Geburt? nimmt das zu, nimmt es ab? Habt ihr häufiger mal welche oder vielleicht auch Adoptionsbereitschaften?
Also häufig würde ich sagen, haben wir es nicht. Ich tippe jetzt ungefähr auf 2 im Jahr.
Ja, würde ich auch sagen.
Und das sind in der Regel Frauen, die sich vorher schon bei einer Beratungsstelle gemeldet haben, ein Pseudonym sich überlegt haben und damit in den Kreislauf kommen und dann das Kind bei uns bekommen und dann wird das veradoptiert.
Und die 2 im Jahr, also wenn man jetzt nicht auf die Einzelnen, aber die kommen dann auch in der 30. Woche und sagen, das läuft ja jetzt so? Oder ja, okay. Das war unterschiedliche Reaktionen, finde ich gut.
Also ich habe letztens erlebt, dass sie gar nicht vorher bei uns war.
Ich weiß, welche Geschichte du meinst.
Das wäre nämlich mein erster Impuls.
So. Aber okay. Stimmt, Julia hat recht. Es gibt auch welche, die sich sehr bekümmern, sehr bemüht sind. Wie gesagt, das mit dem Synonym machen und sich auch zum Frauenarzt gehen und alles. Aber es gibt halt auch welche, die gar nichts machen. Und dann kommen und dann wird es abgegeben.
Nee, ich habe mir das nämlich deswegen vorgestellt, weil das macht ja auch was für die Adoption per se. Ne, wenn man weiß, okay, ne, da kommt in 1-2 Wochen, also auch für die das Kind adoptieren, ist das ja auch eine andere Mitfreude. Ne?
Hatten
weiß,
wir okay, nicht das auch mal eine Geburt, losgehen, wo denn die Pflegeeltern mit im Kreißsaal waren und das Baby sofort in Empfang genommen haben und auch sofort gekuschelt haben? Ja.
Hätte ich wieder gedacht,
das ist ja zu begrüßen. Das ist ja.
Nee, ich hätte gedacht, dass das aufgrund der Anonymität nicht geht.
Also es gibt 2 unterschiedliche Formen. Einmal ist es die anonyme Geburt und einmal ist es die vertrauliche Geburt. Und bei der vertraulichen Geburt ist es eben so, dass die Frau sich vorher bei einer Beratungsstelle meldet und bei einer anonymen Geburt ist es eben anonym.
Wahnsinnig spannend, auf jeden Fall. Also eigentlich könnten wir jetzt auch noch 2 Stunden lang reden.
Aber eine Frage habe ich trotzdem noch.
Oh, ich bin gespannt.
Ich kenne diesen Begriff nur aus der Ausbildung und habe ihn nie erlebt.
Manuelle Patienterlösung?
Nee, den kenne ich sogar aus meiner aktiven Zeit, stimmt, sozusagen. Ne? Aber das geht nicht. Wochenbettdepression ist ja etwas, was es sicherlich gibt. Du hast zumindest gesagt, dass du in der Nachsorge auch Frauen betreut hast. Was ist denn das?
Ich habe es nicht erlebt in meinem ein Jahr Freiberuflichkeit und ich muss auch sagen, dass wir im Kreißsaal ja kaum Berührungspunkte damit haben, weil bei uns ja die Kinder geboren werden.
Ich hätte deswegen, weil wenn wir das beide in der Ausbildung hören, dann ist das vielleicht eins von, weiß nicht, 500 Krankheitsbildern, die wir mal gehört haben, oder ihr hattet es wahrscheinlich vielleicht doch mal 2-3 Stunden länger, gerade wegen der Nachsorge.
Also
gehört für mich genauso wie Wassergeburt auch zum Vokabular, wenn man ein Kind erwartet.
Also nach der Geburt passiert ja im Körper einer Frau ganz, ganz viel, wenn es jetzt um die Hormone geht. Also es ist ein kompletter Abfall von unterschiedlichen Hormonen und die können durchaus eine depressive Verstimmung verursachen. Häufig wird auch der Begriff Babyblues genutzt. Das ist so relativ umgangssprachlich und das passiert relativ häufig, also dass die Frauen nach der Geburt erstmal in so eine Art kleines Loch fallen. Das kann unterschiedlich ausgeprägt sein und erstmal so ein bisschen sich wieder sortieren müssen und auch diese riesen Lebensumstellung erstmal verarbeiten müssen. Ich habe jetzt ein Baby, darum muss ich mich kümmern. Ich habe die Verantwortung und muss schauen, dass es irgendwie gut überlebt. Ganz platt jetzt gesagt.
Ja, das kann einen manchmal erdrücken, ne? Diese große Verantwortung, die man plötzlich hat.
Und also das würde ich sagen, in Anführungsstrichen ist das die normale Variante. Und dann gibt es eben die ausgeprägte Version, eben die Wochenbettdepression, was über das Normale hinausgeht. Und da würde man schon in der Schwangerschaft schauen, gibt es so eine Anzeichen dafür? Also macht man auch innerhalb der Anamnese die Gesundheitszeichen und Aufmerksamkeitszeichen? Also wie ist die Frau auch sozial aufgestellt? Wie ist ihr Umfeld? Wie ist das Netzwerk? Ist sie gut aufgefangen? In welcher Art von Beziehung lebt sie? Also nicht, dass es uns jetzt bis ins Detail angeht, aber hat sie einen Partner, hat sie Familie im Umfeld, die auch eine gute Unterstützung sind? Und ja, das ist das eine. Und das erheben wir auch und das geben wir auch weiter. Oder hat die Frau auch tatsächlich eine Depression oder schon mal ähnliche Phasen im Leben gehabt? Hat sie schon mal eine Therapie gehabt? Und das ist tatsächlich was, wo wir drauf achten. Aber wir haben jetzt im Kreißsaal direkt nichts mit einer Wochenbettdepression zu tun, weil es eben tatsächlich ja nur 2-3 Stunden sind. Und die Depression fängt erst
5-8 Wochen oder so an. Da müssen dann die Freiberuflichen ein Auge drauf haben. Aber das kommt schon vor, ja. Aber kann man, glaube ich, ganz gut behandeln mittlerweile und unterstützen.
Ich habe, falls ihr euch gewundert habt, warum ich die ganze Zeit mitschreibe.
Ich habe mich tatsächlich gewundert, weil ich habe euch zugehört. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen ja quasi zu unserem Studiomeister hier, zu Dennis, neben mir Julia und Ann-Sophie und links von mir Martin. Und ich höre die ganze Zeit links nur einen Stift schreiben und ich denke die ganze Zeit, mal dein Bild. Was hast du dir aufgeschrieben?
Nee, ich habe einfach ein paar Ausdrücke, die heute gefallen sind, die fand ich eigentlich im Kontext wie ganz lustig, weil ich habe sonst hier noch nie mitgeschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich hören wollt. Aber
ich habe ein bisschen Angst.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Na komm.
Ja?
Ja, ja, doch.
Nur von oben nach unten oder von unten nach oben?
Nee, mach mal jede zweite und dann der rückwärts.
Ist doch klar. Frauen müssen sich gesehen fühlen, Samen pflanzen. Die aussortieren, die Aussortierten werden Leitung. Oh. Nicht von der Frau leiten lassen. Abwarten. Da geht man noch tiefer rein. Wichtig ist, was rauskommt. Lasst euer Gehirn draußen vor der Tür.
Das gehe ich, so geh ich mit Martin. Ja.
Ja. Sehr gut. Warum haben wir jetzt so lange einen Podcast aufgenommen, wenn wir einfach nur 5 kleine Stichpunkte haben? So, wir schneiden alles raus und nehmen einfach nur die Stichpunkte. Das ist okay für mich.
Da wissen alle Bescheid.
Ja, genau, dann haben wir alles drin. Hast du noch einen Zettel? Du hast ja auf der anderen Seite eigentlich auch noch was.
Da ist dein Gesicht drauf, das habe ich nicht bemalt.
Ach so, schönes Gesicht.
Aussortierte werden Leitung. Das finde ich am besten.
Also, wenn das hier gut anklang, würde ich dir ein T-Shirt schenken. Mit auf. Ich werde jetzt mal Katharina mit auf den Weg geben und sagen, ey Katharina, ich habe da mal eine Idee.
Apropos Katharina und ich, wir sagen immer, dass wir wirklich mal ein T-Shirt machen müssen, weil wir hatten im Oktober 2018 so unendlich viele Geburten, dass wir schwer traumatisiert sind von diesem Monat. Ihr müsst euch das vorstellen, das waren 122 Geburten in diesem Monat. Normalerweise haben wir zwischen 60 und 80. Also einmal mal verdoppelt. Ja. Und dieser Monat war richtig hart. Und Katharina hatte da halt ihren ersten Monat als Hebamme und dachte, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Und wir wollen ein T-Shirt machen, Oktober 18. Ich war dabei.
Level 1 Cent.
Auch nicht schlecht. Gute Idee. Würde ich unterstützen.
Ja, machen Crowdfunding. Ja,
okay, also wir haben jetzt ganz viel gehört, ganz viel erfahren und also ich habe auf jeden Fall meine kleine Bubble größer gemacht. Schreib's auf.
Das ist sehr schön.
Ja, dann sagen wir vielen Dank an der Stelle. Und beim nächsten Mal, das wissen wir noch nicht, geht es entweder in Richtung Intensivstation oder in den Zentral-OP. Also gespannt sein.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war der Podcast Work Spotlight.
Wir wissen, dass es euch gefallen hat, weil ihr einen neuen Einblick in die UMG gewinnen konntet.
Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Work Spotlight. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Euer Markus
und euer Martin.